Mittwoch, Minnesota, 9.05 Uhr, Central Standard Time. Der Tag, der das Leben von Professor Emily Wess nachhaltig verändern sollte, begann eigentlich recht gewöhnlich. Sie hatte ihren Morgenlauf absolviert, ihr erstes Seminar des Tages gehalten und sich ihren Morgenkaffee gekauft. Alles war wie immer. Auch die schwere Herbstluft auf dem Campus des Carleton College. Und doch machte ihr irgendetwas eine Gänsehaut, als sie vom Seminarraum zu ihrem Büro ging. Alles an diesem Tag fühlte sich irgendwie seltsam an. Guten Morgen miteinander. Emily bog im dritten Stock der Leighton Hall, wo sich das Institut für Religionswissenschaften befand, in ihre Abteilung. Vier Leute arbeiteten hier, und diese vier standen nun mit einem fünften Kollegen in der Ecke, als Emily den Raum betrat. Emily lächelte, doch die kleine Gesellschaft war in ein Gespräch vertieft. Schließlich war doch noch ein Hallo aus dem Grüppchen zu hören, doch niemand drehte sich zu Emily um. Emily ging zu ihrem Postfach und leerte es. Hinter ihr diskutierten ihre Kollegen noch immer leise miteinander. Emily warf einen Blick über die Schulter zurück, als sie den Schlüssel ins Schloss ihrer Bürotür steckte. »Ein Hausmeister hat ihn heute Morgen gefunden«, schnappte Emily auf. »Das ist doch unmöglich«, erwiderte eine andere Flüsterstimme. »Ich habe erst gestern mit ihm Kaffee getrunken.« Maggie Larson, die Professorin für christliche Ethik, schaute ernst drein. »Nein«, dachte Emily bei sich und schaute genauer hin. »Sie hat Angst.« Emily hielt inne und drehte sich zu ihren Kollegen um. Irgendetwas beanspruchte all ihre Aufmerksamkeit. Irgendetwas Furchtbares. »Bitte entschuldigen Sie, ich möchte ja nicht aufdringlich sein, aber was ist hier los?« fragte Emily und trat einen Schritt auf die anderen zu. »Sie müssen das doch gehört haben«, sagte Eileen Marin, Professorin für neutestamentarische Studien. Eileen hatte auch zu dem Komitee gehört, das Emily vor 2 Jahren eingestellt hatte, und seitdem mochte Emily sie. »Was soll ich denn gehört haben? Sie kennen doch sicher Arne Holmstrand, den Historiker.« »Natürlich«, antwortete Emily. »Jeder kannte das Aushängeschild des Historischen Instituts. Hat er wieder ein verschollenes Manuskript entdeckt? Oder hat man ihn aus einem Land im Nahen Osten ausgewiesen, weil er sich bei einer Grabung nicht an die Vorgaben gehalten hat?« Wann immer Emily Holmstrands Namen gehört hatte, dann in Zusammenhang mit irgendeiner großen Entdeckung oder einem akademischen Abenteuer. »Er hat das College doch nicht mit einer seiner Reisen in den Bankrott getrieben, oder?« »Nein, das hat er nicht.« Eileens Stimme wurde zu einem Flüstern. »Er ist tot.«
»Tot?«
Emily drängte sich in die kleine Gruppe.
»Wovon reden Sie da? Wann? Wie?«
»Letzte Nacht«, warf Jim Reynolds ein, Spezialist für die Reformation. »Er ist ermordet worden. Hier, auf dem Campus. 3 Schuss mitten in die Brust. An seinem Schreibtisch. Sieht nach einem Profi aus.« Der leichte Schauder, der Emily bis jetzt über den Rücken gelaufen war, wich einer ausgewachsenen Gänsehaut. Die Nachricht löste nicht nur Entsetzen, sondern auch Angst bei ihr aus.
»Aber warum Arno?«
Sie wusste nicht, was sie sonst hätte fragen sollen.
»Das ist nicht die Frage, die mir so viel Sorgen macht«, sagt Maggie. »Was dann?« fragte Emily sie. »Wenn einer unserer Kollegen hier auf dem Campus angegriffen und ermordet worden ist, wer ist dann als nächstes dran?«
Washington, D.C., 9.06 Uhr, Eastern Standard Time. Vor dem Konferenzraum mit dem Schild 26H gab Burton Gifford seinen Aktenkoffer einem Lakaien. Und sein Blick sagte deutlich, dass er nach dem morgendlichen Meeting allein sein wollte. Er stellte sich an die Wand, als die anderen Männer nacheinander den Raum verließen und den Gang hinuntereilten, ignorierte die Bitte-nicht-rauchen-Schilder und zündete sich eine Pall Mall an. Seit 2 Jahren, seit der große Mann ins Amt gewählt worden war, arbeitete Gifford als außenpolitischer Berater. Und stets hatte er die Arbeit des Präsidenten im Nahen Osten loyal unterstützt, auch wenn der Mann seinen Wunsch nicht teilte, deutlich aggressiver vorzugehen. In der Zeit nach der Einstellung der offiziellen Kampfhandlungen neigte der Präsident mehr zu Deals als zu Aggressionen. Gifford war zu einem der wichtigsten Berater des Oberbefehlshabers geworden,
Er gestaltete Politik und stellte sicher, dass der Präsident stets wusste, wer Freund war und wer Feind. Gifford kam aus der Wirtschaft, und die Wirtschaft war die Welt der Netzwerke. Ihm gefiel die Vorstellung, dass der Präsident dank seiner Weisheit und seines Einflusses Verbindungen knüpfen konnte. Und diese Vorstellung war auch nicht wirklich falsch. Gifford war der Mann mit den Verbindungen, und der Präsident war die Stimme der Moral, der sich die richtigen aussuchte. Nicht weit entfernt stand ein Mann namens Cole. Auf seinem Gesicht zeigte sich unverhohlene Verachtung für den untersetzten, arroganten Machtmenschen, der ganz dem Klischee eines einflussreichen Fettsacks entsprach. Gifford war derart auf sich selbst fixiert, dass er nur das in seiner Umgebung wahrnahm, was unmittelbar mit ihm und seinen Plänen zu tun hatte. Alles andere ignorierte er. Das war ein Fehler, und heute würde er dafür bezahlen. Gifford nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette. Cole überquerte den Flur und in einer einzigen fließenden Bewegung packte er den fetten Kerl an den Handgelenken und zwang ihn in den Konferenzraum zurück. »Was zum Teufel soll das?« verlangte Gifford zu wissen. »Halten Sie den Mund, dann ist es leichter«, erwiderte Cole. Mit der linken Hand drehte er Gifford den Arm auf den Rücken, während er mit der rechten die Tür schloss. »Und jetzt setzen Sie sich.« Er stieß den Mann auf einen der Lederstühle an dem langen Konferenztisch. Gifford kochte vor Wut. »Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie es zu tun haben, junger Mann. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die diese Art von Behandlung einfach so...« Er verstummte. In aller Seelenruhe schraubte Cole den Schalldämpfer auf seine Glock und erwiderte, »Ich weiß ganz genau, wer Sie sind, Mr. Gifford. Deshalb bin ich ja hier.« Giffords Wut und Verachtung waren wie weggeblasen. »Was? Was wollen Sie?« Mit einem Klicken rastete der Schalldämpfer ein und Cole entsicherte die Waffe. »Dieser Augenblick, das ist genau, was ich will.«
»Ich verstehe nicht.«
»Ich will gar nichts von Ihnen«, sagte Cole. »Das ist weder ein Verhör noch eine Entführung. Das ist das Ende.«
»Ich verstehe nicht.«
»Ja«, seufzte Cole, »das kann ich mir denken.« 3 Kugeln, die Cole Gifford mitten ins Herz schoss, beendeten das Gespräch.